Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo. Hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Dienersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 1. Oktober 2021. Und das Team von Großbären Inside hat wieder einige Themen für euch aufbereitet, an denen zum größten Teil ich auch persönlich anwesend war. Es war politisch eine sehr ruhige Woche. Wir hatten einen Ausschuss und ansonsten hatten wir einige Veranstaltungen, die so im Hintergrund laufen. Noch immer merkt man, haben wir keine wirkliche Normalität in Veranstaltungen oder Geschehnissen. Das ist immer noch Corona geschuldet. Man mag es nicht mehr hören, aber es ist immer noch so. Allerdings ist es inzwischen schon ganz angenehm, wenn man dann, wie gesagt, nur noch für geimpft und genesen umsetzen kann. Also dieses 2Gs, das hat dann schon wieder etwas ein bisschen mehr von Normalität. Ich habe natürlich wieder Feedback bekommen, gerade was nochmal die Berichterstattung für die Berichterstattung aus der letzten Woche kam. Die Märkische Allgemeine Zeitung hat nochmal einen Artikel geschrieben über die Petition. Der ist ein bisschen missverständlich gewesen. Also da hat dann mich jemand drauf angesprochen und sagte, ja, was machen die Gemeindevertreter? Ja, die Gemeindevertreter machen da gar nichts. Ne? Es hat einfach 2 Bürger gegeben, die haben eine Petition, oder eigentlich haben sie Beschwerde losgelassen und der Bürgermeister hat das dann zur Petition erklärt. Petitionen müssen im öffentlichen Rahmen verhandelt werden und die Gemeindevertreter hat dann allerdings klar gemacht, dass eben diese Petition rechtlich nicht haltbar ist. Das ist das Ausnutzen des Petitionsrechts. Das kam in dem Presseartikel nicht ganz so klar rüber. Okay, muss man vielleicht nochmal klar machen. Interessant ist sicherlich A, die Reaktion, die ich bekommen habe. Ich habe viel Zuspruch bekommen von vielen, vielen Menschen, die gesagt haben, lass dich nicht verändern. Das Ärgerliche ist, dass inzwischen im politischen Kontext es eine gewisse, ich sag mal, Steigerung der Eskalationsstufen gibt. Also am Anfang versucht man, einen persönlich anzugreifen. Das ist schon passiert. Dann versucht man, einen über andere Leute angreifen zu lassen. Auch das ist passiert. Dann jetzt mit über der Petition, wo es darum ging, jemand öffentlich zu beschädigen. Okay. Der nächste Schritt ist normalerweise, und das ist, hört sich jetzt schlimm an, das ist aber wirklich so, dass man dann versucht, durch Klagen jemanden zu beschäftigen. Also weiß ich, was dann demnächst auf mich zukommt, dass sicherlich gewisse Kräfte, die eindeutig zwar in der Minderheit sind, aber es spielt ja keine Rolle, weil die haben ein ganz merkwürdiges Demokratieverständnis, wird man dann versuchen, mich rechtlich anzugreifen, mich mit Klagen zu beschäftigen und dergleichen mehr. Wenn man das weiß, dann ist es schon mal ganz gut, weil schauen wir mal, was da alles noch so passiert. Ich bedanke mich jedenfalls für das Feedback. Ich bedanke mich für die große Zuneigung, die ich bekommen habe. Ich bedanke mich auch für die Ideen und für die Vorschläge, wie wir uns als Gemeinde weiterentwickeln können. Zurzeit hakt es eben an der Umsetzung, weil in unserer Gemeinde wenig bis gar nichts läuft. Ich hatte eine Veranstaltung mit Mitarbeitern der Kreisverwaltung und die haben mich dann schon gefragt, welche Planungsgrundsätze eigentlich die Gemeinde hat und wo es dann dahin geht. Und da musste ich dann sagen, ja, nee, wir sind die einzige Gemeinde im Landkreis Teltow-Fleming, die immer noch keinen Flächennutzungsplan hat. Ein Flächennutzungsplan ist, wenn man so möchte, die planische Grundlage, wo wollen wir uns weiterentwickeln. Unser FNP ist jetzt 5 Jahre alt. Wir haben vor 5 Jahren einen erstellt und leider gibt es nach wie vor einen Widerspruch, der betrifft vor allem den Ortsteil Heinersdorf. Hier gibt es zwar Verträge, also gemeinsame Strukturkommission der Länder Berlin und Brandenburg, der Landesentwicklungsplan, der Gemeinde Großbären ganz klar sagt, ihr könnt Heinersdorf Nord, wie es so schön heißt, weiterentwickeln, aber ein Ministerium, nämlich das Umweltministerium, widersetzt sich dem und sagt nein, weil da geht es um Ausweisung von Flächen und Reduzierung des Landschaftsschutzgebietes. Fakt ist aber, dass seit 10, 15 Jahren im Endeffekt darüber diskutiert wird. Es ist allen klar, dass das da passieren muss, dass die Gemeinde sich dort weiterentwickelt. Aber es gibt eben Ministerien, die dann dagegen schießen, auch gegen ihre eigene Landesregierung. Das ist dann ganz spannend. Letztlich ist es egal. Wir haben seit 5 Jahren zwar einen Entwurf vorzuliegen, aber wir haben eben keinen Flächennutzungsplan, was dann immer schwierig wird, wenn irgendwelche übergeordneten Planungen kommen, so zum Beispiel Windenergie etc., weil der Vorteil, den man hat, wenn man so eine Planung hat, dann hat man sich auch darüber schon Gedanken gemacht und kann sagen, ja, wenn überhaupt, dann nur da. Jetzt ist es eben so, ohne FNP wird es eben schwierig. Aber gut, okay. Also, wie gesagt, wir müssen mal schauen, was da passiert. Ich kann euch weiter nur auffordern, sendet mir weiter fleißig Vorschläge und Wünsche. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir ja irgendwann noch als Gemeinde auch mal ein bisschen Tempo reinzukriegen in die Umsetzung. Und ich wünsche euch jetzt jedenfalls erstmal viel Spaß. Hoffe, ihr bleibt uns auch weiterhin gewogen. Und in diesem Sinne kann eigentlich nur die Sprecherin sagen.
Viel Spaß beim Zuhören.
Und natürlich müssen wir uns noch zur Bundestagswahl äußern. Das Team von Großbären in Zeit hat sich so ein bisschen die Zahlen angeguckt und man kann jetzt natürlich immer Vergleiche ziehen zwischen dem Landkreis, dem Wahlkreis beziehungsweise auch bei uns in der Gemeinde Großbären. Das ist aber zunehmend schwieriger, weil wir im Landkreis Teltow-Fläming zum Beispiel keinen einheitlichen Wahlkreis haben, sondern der Landkreis splittet sich mehr oder weniger in 3 verschiedene Wahlkreise. Das ist einerseits der Wahlkreis 60. Das ist der Wahlkreis, der die Stadt Brandenburg an der Havel umfasst. Dann ein Stück weit zieht er eben drüber nach Potsdam-Mittelmark. Und am Ende ist er dann im Havelland und in Teltow-Fläming. Und in Teltow-Fläming ist er nur durch 2 Gemeinden vertreten, nämlich Jüterbog und Niedergörsdorf. Hier ist die ehemalige Bürgermeisterin Dietlin Thiemann, die bis dato Mitglied des Bundestags gewesen. Sie hat es nicht wieder geschafft. Das ist der Wahlkreis 60. Hier wurde Sonja Eichwede von der SPD gewählt. Und zwar hat sie das Direktmandat gewonnen mit 32,1%. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei dem Wahlkreis 60 bei 72,8%. Wenn man jetzt weiter guckt, der nächste Wahlkreis, nämlich der Wahlkreis mit der Nummer 61, der ist ja die letzten Monate massiv durch die Medien gegangen. Warum? Weil dort neben Annalena Baerbock eben auch Olaf Scholz angetreten ist. Er umfasst die Stadt Potsdam, große Teile von Potsdam-Mittelmark und eben auch ein bisschen was von Teltow-Fläming. Und in Teltow-Fläming ist es insbesondere die Stadt Ludwigsfelde. Hier war die Wahlbeteiligung etwas höher, nämlich bei 81,9%. Und gewählt wurde Olaf Scholz mit 34,0%, auch mit weitem Abstand. Für uns in Großbären ist natürlich der Wahlkreis 62 interessant. Der geht aber weiter nach Osten von uns aus gesehen, den Süden. Nämlich er umfasst Dahme-Spreewald, den Landkreis. Er umfasst ein bisschen was von Teltow-Fläming und eben auch Oberspreewald-Lausitz. Hier war bis dato Jana Schimpke von der CDU die Wahlkreisinhaberin. Das ist ihr nicht geglückt, das zu verteidigen. Mit 26,5% der Stimmen hat Silvia Lehmann von der SPD diesen Wahlkreis sich geholt. Die Wahlbeteiligung lag etwas geringer, nämlich bei 76,9%. So ein Wahlkreis umfasst, also dieser Wahlkreis zum Beispiel, in dem auch die Gemeinde Großbären zum Teil eben drin liegt und Blankenfelde-Malo und Trebin und Luckenwalde und Lutho-Urstromtal, Barut-Mark und eben auch noch Zossen und Rangsdorf, umfasst Wahlberechtigte ungefähr 250.000. Davon haben eben, wie gesagt, 76,9%, das heißt knapp 195.000 Menschen gewählt. Die Wahlbeteiligung war höher als zuvor, aber natürlich ist das Ergebnis so, dass einige massive Verluste haben, einige haben ein bisschen Gewinne. 2 große Verlierer gibt es in diesem Wahlkreis. Das ist die CDU, die im gesamten Wahlkreis fast 11% verloren hat und es sind die Linken, die immerhin 8% verloren haben. Gewinner ist die SPD mit knapp 10% und die Grünen mit 3%. Verluste hatten auch die AfD mit etwas über 3%. So, jetzt gucken wir uns mal die Gemeinde Großbeeren mal im Speziellen an. Wir hatten hier eine Wahlbeteiligung in Großbeeren, also alle Wahlbereiche von Großbeeren, 81,5%. Das heißt, die Wahlbeteiligung, die Verluste gerade bei der Erststimme sind bei den Parteien etwas größer. Was heißt das genau in Zahlen? Naja, wir haben 6.893 Wahlberechtigte, davon sind 5.600 wählen gegangen. Es gab dann ja zwischen 80 und 100 Stimmen, je nach Erst- oder Zweitstimme, ungültige Stimmen, aber zum größten Teil kann man eben von 5.500 Stimmen einfach mal so zur Kalkulation nehmen. Es gab dann natürlich Verluste, zwar 12% für die CDU, 5% für die Linke und es gab natürlich auch Wahlgewinner, das war mit 7 bzw. 5% die SPD. Und zum Großen und Ganzen hat dann, gerade bei den Erststimmen, hat sogar die FDP und die Grünen jeweils ungefähr 3-4% dazu gewonnen. So viel vielleicht mal dazu. Wenn man sich die Stimmen genau ansieht, dann sind die zwei Stimmen, ist die Gemeinde Großbeeren dort fast im Landes-, im Bundesschnitt sogar. Das heißt, die CDU hat 24%, die SPD hat 24% von den Zweitstimmen her. Die FDP ist etwas stärker, die Grünen etwas schwächer. Die AfD ist hier auch in unserer Gemeinde etwas stärker, nämlich mit 13,4 bei den Zweit- und 13,1 bei den Erststimmen. So viel vielleicht mal zu dem, was in unserer Gemeinde ja an Stimmen passiert ist. Im Bundestag, bei aller Diskussion, die man jetzt sicherlich haben wird, was passiert da jetzt weiter, ist völlig egal. Also für uns jetzt erstmal in dem Augenblick, weil man muss jetzt sehen, wie sich ja die Parteien im Endeffekt darauf einigen. Es ist für uns insgesamt im Landkreis Teltow-Fläming und für die Gemeinde Großbeeren sicherlich auch immer ein bisschen problematisch, dass wir keinen wirklichen Wahlkreisabgeordneten haben, der für den kompletten Landkreis zuständig ist, sondern dass wir eben, wie gesagt, auf drei verschiedene Wahlkreisbezirke ja aufgeteilt sind und Großbeeren eben der äußerste Rand des Wahlkreises 62 ist. Und ja, das kann man sagen, werden wir ausreichend von unserem Wahlkreis Abgeordneten bis in den letzten Jahren gut vertreten. Naja, also die jetzt hier Wahlkreisgewinnerin, die Silvia Lehmann, die hat mit 26,5%, wie gesagt, diesen Wahlkreis gewonnen, hat sie in den letzten Jahren jetzt ja auch nicht so häufig in Großbeeren blicken lassen und sie war ja schon Mitglied des Bundestages. Zwar über die Landesliste, aber egal. Gut, so viel vielleicht mal erstmal dazu, wie die Bundestagswahlen bei uns in Großbeeren ausgefallen sind. Insgesamt, man kann jetzt viel darüber nachdenken. Die Zukunft wird zeigen, wie der Bundestag sich dann effektiv, welche Bundesregierung bei rauskommt und natürlich auch, wie sich ja, die Wahlkreisgewinnerin dann auch für unseren Wahlkreis einsetzt. Und es wurde am letzten Sonntag ja noch die erste Runde, muss man jetzt ja sagen, der Landratswahl für Teltow-Fläming entschieden. Es wird also eine Stichwahl geben und zwar diese Stichwahl wird zwischen Cornelia Wählan von den Linken, sie erreichte 26,3%, und Dietlind Biesterfeld von der SPD, sie erreichte 20,6% stattfinden. Es waren 143.000 Wahlberechtigte. Es sind knapp 100.000 Menschen zur Wahl gegangen. Also 104.000, wenn man es genau nimmt. Also 72,3% war die Wahlbeteiligung. Es ist so gewesen, dass wir Cornelia Wählan, wie gesagt, 26,3%, dann Dietlind Biesterfeld mit 20,6. Dann kommt der Kandidat der AfD von Dratel mit 16,6. Dann kommt Johannes Ferdinand von der CDU mit 14,1. Dann Andrea Holstein mit 8,9% und Klaus-Peter Gust mit 6,8% von den Grünen vor Dennis Richter mit 6,7% von der FDP. Also insgesamt hat der Landkreis sich entschieden. Man hat jetzt die Auswahl der nächste Wahltermin ist der Sonntag, der 10.10., glaube ich. Da wird dann die zweite Runde und dann müssen die Menschen entscheiden, ob sie dann einen von den beiden zur Landrätin wählen wollen. Warum sage ich das bewusst? Naja, wir hatten das schon mal, dass man damals war Cornelia Wählan als Siegerin der ersten Stichwahl auch hervorgegangen, zusammen mit dem damaligen Bürgermeister der Stadt Wutisfelde, nämlich Frank Gerhard. Dann gab es eine Stichwahl und diese Stichwahl hat das Ergebnis gehabt, dass zwar Conny Wehjan gewonnen hat, also sie hat die meisten Stimmen erreicht, aber sie hatte unter 15% der Stimmen der Wahlberechtigten, was dann dazu hieß, dass das sogenannte Quorum nicht erfüllt wurde. Und das hat das Wahlrecht dann so als kleine, sage ich mal, Rückfallbegebenheit dann noch so drin. In dem Augenblick, wo nicht ausreichend Wahlberechtigte zur Wahl gehen und ihre Stimme abgeben, dann fällt das Wahlrecht auf einmal dem Kreistag wieder zu. Und dann hat der Kreistag dann danach dann eben gewählt und dann sind alle Karten neu gemischt, weil dann dürfte rein theoretisch auch jeder andere antreten und sich dem Kreistag vorstellen, dass dann daraus eine Wahl abzuleiten ist. Es war jetzt eher dann ja, wenn Sie so wollen, Petitesse der Geschichte, nämlich dass Conny Wehlan sich auch im Kreistag dann durchgesetzt hat und so eben 8 Jahre jetzt Landrätin war. Wie sah das Ergebnis aus bei uns in Großbeeren? Wir hatten ein etwas anderes Ergebnis. Wir hatten in der Gemeinde Großbeeren auch hier 7.500 Wahlberechtigte. Das ist ein bisschen mehr als im Bundestagswahl. Warum? Weil Kommunalwahlen und Landratswahlen dürfen ja auch Ausländer mitwählen. Im Endeffekt sind es dann 5.700 Wähler gewesen, die hingegangen sind, also 76,2%. Also auch da eine etwas schwächere Wahlbeteiligung, als wir sie in der Bundestagswahl hatten. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein etwas anderes Ergebnis als der Landkreis. Bei uns ist nämlich Cornelia Wehlan als Linke nicht die Siegerin gewesen, sondern sie ist auf einem schwächeren vierten Platz gelandet mit 11,7%. Gewinner war Johannes Ferdinand mit 25,3% von der CDU, der ja dann in der Gesamtauswertung der Vierter wurde. Dann Dietlin Biesterfeld mit 22,8, also die war da schon Zweiter und ist dann ja auch Zweiter im Landkreis geworden. Und der Andreas von Drattel mit 14,0% ist Dritter geworden von der AfD. Also wir werden jetzt, wie gesagt, das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Cornelia Wehlan und Dietlin Biesterfeld im Mitte Oktober erleben, um dann zu entscheiden, ob dann wir wirklich einen Landrat oder eine Landrätin gewählt haben werden oder nicht. Noch eine kleine Bemerkung von mir, der ich ja nun den Wahlkampf, gerade den Landratswahlkampf, etwas intensiver verfolgt habe als zum Beispiel den Bundestagswahlkampf, weil ich glaube, dass jeder Bürger mehr Auswirkungen also merken wird, wenn er einen anderen Landrat, eine andere Landrätin hat im Verhältnis, ob er einen anderen Bundestagsabgeordneten hat. Was auffällig war, ist, dass der AfD-Kandidat, der sich bei allen Veranstaltungen, in denen die Kandidaten sich ausgetauscht haben, obwohl er immer eine Einladung bekommen hat, de facto nicht aufgetreten ist. Und ohne Wahlkampf zu machen, hat er eben 14% der Stimmen gemacht. Das zeigt mir eigentlich, dass es entweder eine Basis gibt, die generell die AfD wählt, oder eben, dass der Anteil der Frustwähler relativ hoch ist, weil gerade die Landratswahl ist eine personenbezogene Wahl. Das heißt, man muss sich dann schon schlau machen, wer ist da eigentlich dran? Und das ist auch mein Aufruf, spätestens jetzt dies bei der Stichwahl zu machen. Guckt euch die Kandidaten genau an. Wer jetzt in eurem Sinne, in unserem Sinne als Bürgerinnen und Bürger die Ziele von uns verfolgt und wählt dann auch. Wie gesagt, ich fand es etwas erschreckend, dass der AfD-Kandidat so viel Stimmen gemacht hat, dafür, dass er so gut wie keinen Wahlkampf gemacht hat. Und der Wahlkampf heißt ja nicht Plakate hängen, sondern der Wahlkampf heißt rausgehen, Menschen treffen und von sich überzeugen. Und das ist irgendwie, hat das nicht stattgefunden. Gut, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde es merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es zeigt mir ein bisschen, dass man sich eigentlich mit der Person nicht wirklich beschäftigt hat, weil dann wären die Stimmen wahrscheinlich auch anders gewesen. Aber das ist so. Nicht immer ist Programm Maßstab, sondern hier und da ist dann eben auch Personenmaßstab oder Grundüberzeugung. Gut, Also dann auf ein neues, auf die nächste Runde im Landratswahlkampf, dann Mitte Oktober.
Und Dirk, was hat dich in dieser Woche überrascht?
Tja, was hat mich überrascht? Also überrascht hat mich sicherlich, dass bei den Wahlen dann hier und da Parteien aufgetreten sind, die ich nicht so im Fokus hatte. Ich möchte euch zum Beispiel mal ein Beispiel geben. Bei uns in der Gemeinde Großbeeren hat die Tierschutzpartei 3,5% der Stimmen bekommen. Das ist fast, also die unterscheiden sich nur mit 20, 30 Stimmen für die Partei Die Linke, die in unserer Gemeinde nur 4% hat. Das fand ich schon überraschend, weil damit ist die Tierschutzpartei die größte Partei, die bei uns unter diesem Logo immer unter Sonstiges fällt. Also selbst die Freien Wähler hatten nur 1,7% der Wählerstimmen in der Gemeinde Großbeeren, aber die Tierschutzpartei hat 3,5%. Das fand ich schon überraschend, weil damit habe ich nicht wirklich gerechnet.
Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
Und es gab in letzter Woche einen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Dieser Ausschuss zeichnet sich ja dadurch aus, dass man viele sogenannte weiche Themen bespricht, gerade was das Kulturelle angeht. Und einige Dinge, die die Gemeinde, ja, ich sag mal, schon länger umtreibt, werden dort eben, ja, ich will nicht sagen, vor sich hergeschoben. Das hört sich an, als ob man da keine Entscheidung treffen will. Aber einiges wird ganz einfach erstmal zurückgestellt, weil man natürlich sagt, okay, wir haben gerade kein Geld. So ist zum Beispiel zurückgestellt worden, dass ein mögliches Leistungsverzeichnis für ein Museumskonzept. Wer Großbeeren kennt, der weiß, dass im Gedenkturm unten ein kleines Museum drin ist und die Gemeinde schon seit längerem überlegt, da mal eine neue Konzeption aufzusetzen. Und der Ausschuss hat natürlich auch in diesem Zusammenhang darüber diskutiert, was ist eigentlich mit den angebotenen historischen Sammlungen, die man der Gemeinde angeboten hat, wie wollen wir uns da weiter positionieren? Und da hat der Ausschuss dann ja schon bereits mal Stellung zu bezogen, dass man sagt, man muss die Sammlung erstmal bewerten, um dann auch daran einen Preis, den der Verkäufer haben möchte, festzulegen. Und was ich eigentlich viel entscheidender finde, und das kam auch dann in diesem Ausschuss raus, die Gemeinde muss sich erstmal entscheiden, wie geht sie überhaupt mit ihren bisherigen geschichtlichen Archiven um. Weil wir haben verschiedene Sammlungen, wir haben tolle Bilder und auch verschiedene Derivate eingelagert. Das Problem ist nur, das Archiv ist weder sortiert, noch wird es kontinuierlich bearbeitet oder geschweige denn historisch irgendwie aufgebaut. Also da muss man ehrlicherweise sagen, müsste die Gemeinde erstmal Geld in die Hand nehmen, um überhaupt ihr eigenes Archiv in irgendeiner Art und Weise zu bearbeiten und dann zu entscheiden, was macht man damit. Aber gut. Ansonsten war der Ausschuss dadurch geprägt, dass man ein paar Empfehlungen gegeben hat. So haben wir zum Beispiel eine Empfehlung zum Gedenkturm erstmal auch wieder zurückgestellt. Da gab es den Wunsch, vielleicht den Gedenkturm häufiger zu öffnen und um auch jemand einzustellen, der vielleicht das ein Stück weit die ehrenamtliche Arbeit koordiniert. Die Gemeinde besitzt zurzeit 11 ehrenamtliche Turmbetreuer, die dann immer aktiv werden. Und zurzeit öffnet der Gedenkturm ja alle 2 Wochen. Da war dann die Frage, kann man den Turm nicht häufiger öffnen? Und wie machen wir das eigentlich mit der Koordination? Da war durchaus der Gedanke, ob man nicht eine 450-Euro-Kraft einstellt, die so ein bisschen das, wie gesagt, koordiniert und gleichzeitig eben vielleicht hier und da auch einige Öffnungszeiten abfängt. Das hat man jetzt erstmal zurückgestellt, weil man natürlich sagen musste, dass in der jetzigen Phase auch was so den Innenaufbau, dem Museumscharakter des Gedenkturms ein Stück weit gerade zuwiderläuft, dass man gesagt hat, wir warten erstmal ab, wie wir damit weiter umgehen wollen, welche Sammlung wir noch haben und dergleichen mehr. Dann haben wir uns verständigt über ein mögliches Sport- und Kulturabzeichen. Es geht ja darum, dass wir eine Ehrensatzung haben und diese Ehrensatzung ehrt gerade Menschen, die etwas Besonderes für die Gemeinde geleistet haben. Und da haben wir eigentlich nur ein Ehrenabzeichen. Das heißt, es ist völlig egal, ob es im kulturellen, im sportlichen oder eben im kommunalpolitischen Bereich ist. Es gab immer das gleiche Abzeichen. Da hatte man ja vorgeschlagen, okay, lass uns ein bisschen das differenzieren. Lass uns ein Sportabzeichen machen, lass uns ein Kulturabzeichen machen. Da gab es jetzt verschiedene Vorschläge, wie diese Abzeichen auszusehen haben, als dann aber jemand sagte, mein Gott, wir haben ja noch andere Bereiche, wissenschaftliche Bereiche und dergleichen mehr. Da wurde dann erstmal gesagt, wir stellen auch das Thema nochmal zurück und werden nochmal auf weitere Vorschläge und dergleichen warten. Und es gab dann eine Beratung und Empfehlung über sogenannte Willkommensgeschenke für Neugeborene. Also es ist jetzt so, dass jeder neu hierher zugezogene, aber auch so ein Begrüßungspaket bekommt. Und da war der Grundgedanke, dass man sowas eigentlich auch eine Art Baby-Willkommensgeschenk macht. Das heißt, man gibt den jungen Eltern dann Informationsmaterial über all mögliche Dinge, Kontaktliste, Ärzte, Hebammen, Krankenhaus, Jugendamt, Rathäuser, alles, was du brauchst, so ein bisschen. Dazu vielleicht noch von den sozialen Einrichtungen, die wir hier haben. Und dass man dann hatte man noch überlegt, ob man noch ein kleines, das nennt man, glaube ich, im Fachjargon Giveaways, also noch etwas Kleines dazu gibt. Jetzt ist das soweit fest, dass man sagt, okay, wir geben den Eltern noch was dazu und dann sollten, wir kriegen ungefähr jährliche Geburtenzahlen in der Gemeinde, sind zwischen 70 und 75. Also wenn man dann jetzt 200 Stück dieser Babypakete bestellt, dann sollte das zumindest für 2, 2,5 Jahre reichen. Und das hat man dann auch beschlossen, dass man sagt, okay, dann soll man da was Schönes finden, sei es ein bestücktes Lätzchen oder ein Stofftier oder wie auch immer, also noch da reingepackt und dann funktioniert das auch. Dann hat der Ausschuss sich abschließend nochmal damit beschäftigt, was wollen wir eigentlich nächstes Jahr alles machen? Und da war natürlich sofort die Diskussion wieder mit der Festwoche und dem Siegesfest und weiteren Veranstaltungen. Da hat man ein bisschen auf die Bremse getreten, weil die finanziellen Anforderungen doch massiv sind. Man hat ja schon ein bisschen was runtergenommen. Gleichwohl ist auch das Wort der Kämmerin im Gehörgang aller Abgeordneten gewesen, weil man natürlich schon sagen musste, dieses Jahr ist schon nicht toll, 2021, die Steuereinnahmen werden nächstes Jahr nicht sich großartig ändern. Also wird die Gemeinde nach wie vor, ich sag's mal so, kein finanzielles Problem, aber eine zumindest Herausforderung haben, dass man wieder nicht alle Wünsche erfüllen kann und dass es dann eben Wünsche gibt, die einfach priorisiert werden müssen. Also wo man ganz klar sagen muss, die wollen wir dann zuerst umgesetzt haben. Und da sind so ein paar Sachen rausgefallen. Dazu zählt, wie gesagt, das Museumskonzept. Dazu zählt gegebenenfalls auch der Neubau eines Dioramas. Und auch für eine Städtepartnerschaft wurde eben dann ein bisschen weniger Geld eingestellt als geplant. Also so viel Geld, wie im Endeffekt in diesem Jahr und in 2019 ausgegeben wurde, dass man das ohne Steigerung macht. Ja, ansonsten war kann ich nur jedem empfehlen. Wir hatten wenig Zuschauer diesmal. Kommen Sie ruhig durchaus vorbei und besuchen Sie mal die Ausschüsse. Das ist immer ganz spannend und interessant. Es ist zwar immer nur ein Teilbereich, aber trotzdem, ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal vorbeizugehen und sich so einen Ausschuss live anzusehen. So, das war's schon wieder für heute. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei wart. Kann nur auch weiterhin heißen, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Ideen, dann dürft ihr uns die natürlich gerne mitteilen. Wir freuen uns immer darüber, wenn auch weiterhin gute Ideen aus der Bürgerschaft, aus unseren Einwohnernbereichen kommen und uns man hier und da eben dann auch, ich will nicht sagen den Marsch blasen, das stimmt natürlich nicht so, aber wenn man zumindest Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann so per Mail unter info@großbäreninsight.de. In diesem Sinne wünsche ich euch eine zauberhafte Woche. Bleibt uns gewogen. Es grüßt euch euer Dirk Steinhausen.